Deal. Nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren 5-Teil-Konzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career. Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute darüber, wie Unternehmen die Corona-Pandemie überstehen. Tipps gibt es da von der Boston Consulting Group.
Ja, ganz genau. Und dazu haben wir heute Dr. Felix Schuler bei uns. Felix Schuler ist Leiter der Boston Consulting Group Praxisgruppe People in Organization in Europa. Und er ist zudem Kernmitglied der Praxisgruppen Industrial Goods. Und heute wollen wir in dieser Folge von Technik aufs Ohr mit ihm über das New Normal für Unternehmen und Führungskräfte sprechen und wie Firmen gut durch die Corona-Pandemie kommen. Das hatte Sarah ja gerade schon gesagt.
So ist es. Ja, hallo Felix, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Ja, bei euch hat es ja hinsichtlich des Arbeitsmarktes einige neue Studien gegeben in letzter Zeit, darunter auch die Untersuchung zu Human-Centered Leadership. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, was sind denn so in Bezug auf die Corona-Pandemie die wichtigsten Erkenntnisse?
Hallo. Ja, hallo. Sarah erstmal, hallo Marco. Vielen Dank, dass ihr mich da eingeladen habt, den Technik aufs Ohr. Freut mich als, ich gebe es ja zu, Nicht-Ingenieur, ganz besonders, dass ich die Ehre habe, in einem VDI-Podcast dabei zu sein.
Wir sind auch keine Ingenieure, dies zu deiner Entschuldigung.
Sind wir ja in einer gemeinsamen Gruppe hier.
Sehr gut, jetzt bin ich entspannt. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Studien gemacht, die sozusagen auf das Thema Führungskräfte guckt, die auf das Thema Talent guckt, die auf die Einstellung, die Leute zu Führung haben, wie die sich entwickelt hat, wie sie auf die Arbeitswelt schauen, die ja innerhalb eines Jahres 10 Jahre nach vorne oder auch nach hinten, je nachdem, wie man sieht, geschleudert worden ist. Und wir werden ja, glaube ich, durch ein paar der Erkenntnisse durchgehen. Jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber so ein paar Elemente sind, dass es sehr interessant ist, welche Eigenschaften bei Führungskräften eigentlich wirklich gesucht werden von den Leuten, die geführt werden, welche Eigenschaften in der Zeit der Krise ganz im Vordergrund standen und welche in normalen Zeiten nach vorne stehen und was die Eigenschaften sind, die eigentlich heute von Unternehmen und von Führungskräften im Wesentlichen gezeigt werden oder auch ausgebildet werden. Und da gibt es ein bisschen eine Umpassung, die man vielleicht über die nächsten Jahre ändern muss. Weitere Erkenntnisse sind, dass eigentlich der Respekt für das, was Führungskräfte leisten, in der Zeit groß ist, dass aber gleichzeitig die Lust, selbst Führungskraft zu werden, gar nicht so ausgeprägt ist. Und eine letzte Erkenntnis, die eher aus der neuen Studie, die meine Kollegen Strack und Bayer jetzt gerade Stück für Stück veröffentlichen, rauskommt, ist, dass das Thema Remote rund um die Welt zu einem absoluten Teil der Normalität geworden ist, dass Leute erwarten, dass das ein Teil ihrer zukünftigen Arbeitswelt ist und dass das einfach nicht mehr weggehen wird.
Jetzt geht ja aus der Studie hervor, dass die meisten mit der Leistung der Führungskräfte während der Pandemie zufrieden sind. Mhm. Und ich denke mir, vor solch einer Herausforderung werden die meisten Führungskräfte ja noch nie gestanden haben. Wie erklärt sich dieser positive Effekt, nenne ich das jetzt mal? Mhm.
Die Studie hat ja, das ist ganz interessant, die Studie hat in 5 verschiedenen Ländern sogar stattgefunden, sodass man auch immer so ein bisschen internationale Vergleiche machen kann. Und in der Tat, wie du sagst, Marco, sind 2/3 der Leute, mit denen wie die Führungskräfte sich geschlagen haben, zufrieden. Wie erklärt man sich das? Zum einen glaube ich, dass es ein paar positive Effekte gibt, die man auch in der Gesamtgesellschaft sieht, die in der Pandemie nach vorne gekommen sind. Ein Stück mehr Verständnis für das, was andere leisten, von den Helden des Alltags, ne, dem Verständnis, das für andere Jobs aufgebracht wird, bis hin zu einem zumindest bis vor kurzer Zeit, glaube ich, auch größeren Verständnis für die Situation, in der Entscheidungsträger sind, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und ich glaube einfach, viele Führungskräfte haben sich reingehängt und viele Leute sind sich auch näher gekommen in der Pandemie. Ganz interessant, eine Personalchefin eines Unternehmens in Deutschland hat mal von dem Nähe-Ferne-Paradoxon gesprochen, das sie erlebt hätten, dass sie sich mit ihren Kollegen eigentlich näher gekommen ist, weil man in die jeweiligen Wohnungen, Häuser, Lebenssituationen reingeschaut hat, weil man über private Dinge gesprochen hat. Und dieses wachsende Verständnis für den anderen als Person hat vielleicht auch dazu geführt, dass man die Situation von Führungskräften besser versteht und dass man auch akzeptiert, dass jemand Fehler macht und dass Führungskräfte heute vielleicht auch einfach ein bisschen besser sind, als in der Vergangenheit gemacht worden sind. Mhm.
Ja, eben hattest du ja auch angesprochen, dass Remote Work auch so als ja das New Normal quasi angesehen wird und dass man in Zukunft auch erwartet, dass ein Unternehmen mir sowas halt ermöglicht. Was habt ihr denn da so für Erkenntnisse? Also kommen die Unternehmen da mit oder gibt es vielleicht doch noch einige traditionelle Unternehmen, die irgendwie sagen, das fällt mir doch noch schwer, da jetzt irgendwie so viel Homeoffice zum Beispiel zu ermöglichen? Und daran anschließend, was sind so die größten Learnings aktuell für Unternehmer?
Es gibt, wenn ich mal ganz kurz auf Englisch gehe, den kann man auch gut übersetzen, aber es gibt ja diesen Spruch, Crisis don't build character, crisis is reveal character. Ja, also Krisen bauen nicht einen Charakter oder bilden nicht den Charakter, sie zeigen ihn nur. Insofern glaube ich, haben die Unternehmen, die auf zwei Ebenen schon investiert hatten im Vorfeld der Pandemie, besonders gewonnen. Erstens, die haben die technischen Voraussetzungen geschaffen. Die Leute waren ausgerüstet dafür, sowohl von den Software-Tools her, wie von der Hardware, die sie in der Hand haben, von den Netzwerken her, von der Möglichkeit, remote zu arbeiten. Und zweitens, Vertrauenskultur. Ich glaube, das ist eines der ganz zentralen Elemente. Unternehmen, die eine Vertrauenskultur schon hatten, wo man den Leuten freie Hand lässt, die ein wohlverstandenes, agiles Arbeiten, was am Ende sich nicht an irgendwelchen Postern und Stehen versus Sitzen zeigt, sondern an hoher Autonomie für die Teams, die arbeiten, die das schon aufgenommen hatten, die haben sehr profitiert in der Zeit. Mhm. Und viele andere haben gut nachgezogen. Aber ich glaube, es zeigt einfach, dass das Investieren erstens in Technologie, das Investieren zweitens in eine gute Kultur, die viel, wie gesagt, mit dem Thema Vertrauen, mit dem Thema eher auf Output schauen als auf Input schauen, mit dem Thema Autonomie geben und auf Ergebnisse gucken und mit dem Thema die neuen Arbeitsformen anzunehmen und sich nicht dagegen zu wehren, dass diese Investitionen sich sehr auszahlen, auch in der Zukunft.
Zum Thema Kultur in dieser Studie, in dieser Human-Centered Leadership-Studie, steht ja auch die Menschlichkeit von Teams in einem Fokus. Also Stichworte wie Heart, Hands, Head. Mhm. Mhm. Das ist ja offensichtlich ein wichtiger Aspekt geworden in Konzernen und möglicherweise durch die Pandemie auch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Dreiklang Heart, Hands and Head? Mhm.
Ja, das ist ein Versuch von unserer Seite, verschiedene Aspekte von Führung und von Kultur auf eine Formel zu bringen, den wir schon länger pflegen, der auch sozusagen in der Arbeit mit amerikanischen Unternehmen entstanden ist. Und wo wir immer sagen, gerade dort, wo Unternehmen sich verändern, Stichwort Transformation, mhm. Muss man im Grunde auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Der Kopf ist immer dabei. Also was ist mein Ziel, was ist meine Vision, was ist meine Strategie? Die Hand ist immer dabei eigentlich. Ja, ich muss jetzt Folgendes machen, folgende Maßnahmen treffen, folgende Aktionen durchführen. Das Herz ist manchmal ein bisschen unterausgeprägt. Also das Thema, nehme ich die Leute mit, wie man so schön oder mittelschön sagt, spreche ich die emotionale Seite in jedem Menschen auch als Führungskraft an. Und wir haben in der Studie, die ihr angesprochen habt, ja auch die Qualitäten einer guten Führungskraft, einer guten Anführerin, eines guten Anführers mal ein bisschen strukturiert in Herzqualitäten, Handqualitäten, Kopfqualitäten, Head-Heart-Hand-Qualitäten. Und was eben ganz interessant ist, das ist jetzt nicht irgendetwas, was wir uns ausgedacht haben oder irgendeine eine wolkige, empathische Idee, sondern das ist einfach, was die Leute sagen, was erwarte ich eigentlich von einer guten Führungskraft. Dass sowas wie Einfühlungsvermögen, Empathie, Zuhören, Reflexion ganz weit vorne kommt. Eins nach dem anderen klassische Herzqualitäten, wie wir sie nennen. Dass die Kopfqualitäten, Visionen, Vorausschauen, priorisieren können, dass die auch gefragt sind, aber eher so als Table Stake, als etwas, was da sein muss, genommen werden. Und dazwischen liegen diese Handqualitäten, Kollaboration, Adaptivität, delegieren können, Entscheidungen treffen können. Und was natürlich, glaube ich, die meisten, die mal durch irgendeine Führungskräfteentwicklung gegangen sind, sehen, ist, dass diese Kopfqualitäten und Handqualitäten sehr stark in der Vergangenheit insbesondere auch trainiert worden sind, dass das auch viele Kriterien für Beförderung waren und dass diese Herzqualitäten zuhören können, auf was eingehen, Empathie, dass die nicht unbedingt trainiert werden, nicht unbedingt auch Teil dessen sind, was dazu führt, dass jemand befördert wird. Und dass die einfach im Mittelpunkt stehen müssen, wenn man in Zukunft darüber nachdenkt, wie Führungskräfte ausgewählt werden und wie Führung sich entwickeln muss.
Mhm. Ja, interessanterweise gab es ja auch das Ergebnis in eurer Studie, dass die Unternehmen bei der Befragung das Herz mit 25% auf den letzten Platz gesetzt haben. Der Kopf war da ja am wichtigsten. Mhm. Und bei den Angestellten war das ja genau andersrum. Also da standen ja Empathie und Menschlichkeit sehr weit oben. Und ja, da fragt man sich schon, wie können Unternehmen diese Diskrepanz in Zukunft schließen? Also auch diese Erwartungshaltung von neuen Bewerbern zum Beispiel. Also wie kann man das als Unternehmen, da dieses wirkliche Umdenken mal schaffen?
Wir glauben ja fest dran, dass man Verhalten von Leuten nicht, indem ich daran appelliere, ändert oder indem ich jetzt irgendeinen monetären Anreiz setze, sondern indem ich den Kontext verändere. Und Kontext heißt insbesondere auch, also das heißt immer, der wichtigste Anreiz ist nicht, dass das ein Konto ist, sondern ist, wofür wird jemandem auf die Schulter geklopft. Was sind Themen, die Anerkennung finden? Wofür wird man angesehen? Und ich glaube, dass diese Diskrepanz, Sarah, die du ansprichst, also dass es von oben her gesehen Kopf und Hand noch dominieren, als das, was man sagt, das ist wichtig und von unten her betrachtet, das Herz dominiert. Dass diese Diskrepanz geschlossen werden muss, indem diese Fähigkeiten erstens einfach fester Teil von Führungskräfteentwicklung werden und indem sukzessive auch in der Auswahl und in Beförderungskriterien, denn das ist am Ende das Entscheidendste. Ne? Welche Person, welche Frau, welcher Mann schafft die nächste Stufe, wird als Führungskraft ausgewählt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Indikator für eine Kultur. Und dass dort die Leute, die eben das Thema zuhören können, Teams Autonomie geben, selbstreflektiert sein, empathisch sein, dass diejenigen sozusagen die Führungskräfte der Zukunft sind. Und wenn die nach vorne kommen, ich glaube, ein Unternehmen, das das schafft, ändert seine Kultur über die Zeit und wird die besten Leute anziehen, denn offensichtlich wollen die Leute auch mit diesem Herzaspekt geführt werden.
Mhm. Mich würde mal interessieren, wie wir da im internationalen Vergleich aussehen. Wie sind da die Qualitäten unserer Führungskräfte im Vergleich mit Führungskräften, ich weiß es nicht, in England, in Spanien, Italien, Frankreich oder wo auch immer, möglicherweise hier in Europa, aber auch Vergleich mit USA? Weil wir hören ja immer wieder die Kritik, dass wir zwar hier immer das Land der Schrauber und Entwickler sind, früher mal der Dichter und Denker, aber dass wir jetzt langsam ins Hintertreffen geraten und dass uns alle möglichen Länder links und rechts überholen. Liegt das auch daran, dass wir beim Thema Führen vielleicht ein bisschen hinten dran sind gegenüber anderen?
Herr Marco, das würde ins Klischee passen, tut's aber nicht.
Naja, das ist auch schon gut zu wissen.
Probiert. Das interessanterweise ist der Aspekt, also mich hat die Schmalheit der Unterschiede zwischen Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland, was die Hauptländer sind, in denen die Untersuchung war, die geringe Unterschiedlichkeit bei vielen Aspekten am allermeisten überrascht. Dass die Frage, welche Qualität wird gesucht, wonach gucken die Leute, was wünschen sie sich in den Führungskräften der Zukunft, dass das, weißt, da gibt es ein paar Prozentpunkte rauf oder runter, wo mal das eine und das andere vorne ist, grosso modo unglaublich ähnlich ist. Unglaublich ähnlich ist. Und dass Deutschland da jetzt irgendwie an einem Nachteil wäre, glaube ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Wir kommen ja so vielleicht sogar noch auf die Frage irgendwie, wo finden die Leute denn Inspiration, wenn sie nach inspirierenden Führungskräften gucken. Da ist Deutschland sogar das eine Land, in dem die Geschäftswelt als Quelle, wo man nach inspirierenden Leuten sucht, relativ weit vorne ist, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Also in diesem Sinne könnte man sagen, die Mitarbeiter in Deutschland, die sagen, ich kann auch im Bereich der Wirtschaft noch richtig gute Vorbilder finden. Die Leute in Deutschland haben ein positives Bild, ein positiveres Bild in dieser Hinsicht von den Führungskräften in der Wirtschaft und suchen nicht nur in der Geschichte oder in anderen Feldern als der Wirtschaft nach Vorbildern.
Bevor wir weitersprechen, kurz ein paar Worte zum heutigen Sponsor, Covestro. Das Chemieunternehmen stellt Polymere und Kunststoffrohstoffe her. An weltweit 30 Standorten entwickeln und produzieren mehr als 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Materialien. Viel Wert wird dabei auf Themen wie Inklusion und Vielfalt gelegt. Geschlechtergerechtigkeit mag ein sperriges Wort sein, besitzt hier aber eine besondere Bedeutung. Covestro wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten. Ihr wollt mehr über das Arbeiten und die aktuellen Jobmöglichkeiten für Frauen und Männer bei Covestro erfahren? Dann schaut mal in den Shownotes. Dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten.
Ja, apropos inspirierende Leader, wo wir da jetzt gerade bei dem Thema sind. Da haben wir auch einen interessanten Fakt rausgefunden bei euch in der Studie, beziehungsweise habt ihr das ja veröffentlicht. So. Also Nelson Mandela wurde da als inspirierender Leader des 20. und 21. Jahrhunderts von vielen wohl angegeben, die ihr befragt habt. Was kann man sich denn von ihm abgucken? Also was würdet ihr da so sagen? Warum haben die Leute ausgerechnet ihn da so oft angegeben?
Ja, das ist wie gesagt, um den Bogen zu schlagen, Marco, zu dem, was du vorhin sagst, das ist ja die Frage, in der am stärksten Unterschiede zwischen den Ländern kommen. Wo findet man inspirierende Vorbilder? Und Nelson Mandela ist die Person, also das war natürlich jetzt nicht eine offene Frage, ne, sondern da gab es eine Liste von 25, aus denen man auswählen konnte, sonst glaube ich, Frau Berger aus dem Marketing ist mein inspirierender Leader, ja. Und dann hätten wir immer 0,02% meine Oma und sowas bekommen. Apropos meine Oma, das Thema Familie und Freunde ist das, was in allen Ländern unter den Top 3, wo man inspirierende Vorbilder findet, ja, gekommen ist. Ganz interessant. Aber wenn man jetzt mal auf diese Persönlichkeiten, den öffentlichen Persönlichkeiten geht, da war es ganz interessant, Nelson Mandela war die Person, die über alle Länder hinweg ganz vorne war, der in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien an der Spitzenposition war. Auch Nummer 3, ganz weit vorne in Deutschland, aber nicht die Spitzenposition. Kommen wir nochmal, glaube ich, drauf. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Und jetzt, wenn wir nochmal auf Head, Heart and Hand gehen. Ne? Jetzt bin ich kein Nelson Mandela-Experte. Ja? Aber wenn ich das, was ich weiß, zusammenfasse, dann ist es jemand, der erstens eine klare Idee hatte, eine klare Vision. Der dafür auch unglaubliche Personal Hardship auf sich genommen hat, der aber dann auch bereit war, Verantwortung zu übernehmen und sich in die Niederungen der Politik zu gehen, der zugehört hat, der bereit war, auch auf sich selbst kritisch zu reflektieren, war jetzt kein Mensch ohne Fehl und Tadel, ja, als Person. Also insofern schon dieses Thema Head, Heart and Hand, und zwar wirklich alle Aspekte davon. Eine klare Vision, eine extreme Empathie, die Bereitschaft zu verzeihen, aber auch anzugreifen und in einer Rolle ein Land neu zu gestalten. Da haben Head, Heart and Hand schon fast in Perfektion zusammengespielt. Insofern finde ich das überzeugend in der Hinsicht, dass er da über die Länder hinweg gesehen eine klare Nummer eins ist. Spannend, dass sozusagen wir in Deutschland das einzige Land sind, bei dem eine lebende Person die Nummer eins war.
Ich habe eine Idee.
Ne? Angela Merkel ist die Nummer eins.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen.
Die Mutti.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen, ich bin ja nicht so glücklich mit diesem Mutti-Thema, ne? Weil ich glaube an
ich
der Stelle
nicht.
Schon
das
auch.
Das ist ja auch ein Klischee. Ne?
Genau,
ja.
Das ist ein totales Klischee. Und dass an der Stelle auch eine Person, die, wer das auch mal persönlich auch nur kurz erleben durfte, die extrem zuhörensfähig ist, die das eigene Ich sicher nicht in den Mittelpunkt stellt, die offensichtlich sehr viel nachdenkt, ja, und da kann man jetzt, gibt es jetzt verschiedene tausend Meinungen dazu, ja, aber dann auch, wenn nachgedacht ist über das Ganze, wenn zugehört ist, dann sozusagen ein Course of Action bestimmt. Auch da kann man wieder sagen, Head, Heart und Hand spielen da ganz gut zusammen. Mhm. Ja. Und dass ein Steve Jobs
bis auf Platz zwei.
Head and Hand. Der Steve Jobs ist überall auf Platz 6 gekommen, aber schon weit, weit hinter anderen. Ja. Dass der jetzt nicht so ganz weit vorne landet, weil bei nach allem, was man sozusagen aus Biografien und so weiter weiß, der Hard-Charakter schon ein bisschen unterentwickelt war.
Knallharter
Typ. Finde ich ganz interessant, dass sozusagen diejenigen, die eben da oben landen, in den jeweiligen Ländern schon dieses Zusammenspiel der drei Aspekte sehr gut repräsentieren. Mhm. So, jetzt will ich das nicht überinterpretieren. Da antwortet man ja auch mal schnell auf so eine Frage und kreuzt was an und antwortet drauf.
Ja.
Aber ich finde es interessant, wie gesagt, dass Nelson Mandela in drei Ländern und auch Deutschland bis an Nummer drei und eine Angela Merkel an Nummer eins vor Tough Leaders führen. Das zeigt eine gewisse Konsistenz, indem wir die Leute antworten.
Mhm. Ich muss noch mal ein bisschen auf diesem Thema Klischee oder auf den Begriff Klischee rumreiten.
Mhm.
Wir machen ja hier diesen Podcast auch durchaus für Ingenieurinnen und Ingenieure und also Menschen, die in technischen Berufen arbeiten. Und da gibt es ja immer dieses landläufige Geschehen mit Emotionen und mit Empathie. Haben die es nicht so, obwohl das, glaube ich, gar nicht stimmt. Aber Ingenieure und Ingenieurinnen können doch auch tolle Leader sein, oder?
Ja, natürlich. Das gilt in meinem Unternehmen, ja, wo viele unserer Führungskräfte aus Ingenieursberufen kommen, wo wir auch sehr suchen danach. Und wir sind ja ein, also Boston Consulting, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, kein Technikunternehmen, aber wir suchen Ingenieure. Also offensichtlich trauen wir denen auch sozusagen den Dienstleistungsaspekt zu und das zeigt sich auch. Gleichzeitig, wie gesagt, Ingenieure haben einen Startvorteil, weil Technologie, das haben wir jetzt auch gesehen über das letzte anderthalb Jahre, an vielen Aspekten einfach explosionsartige Entwicklung durchmachen kann. Und ein technologisches Verständnis einfach einen solchen Startvorteil bietet, auch wenn man Führungskraft jetzt nicht im rein technischen Bereich ist. Wo, glaube ich, Ingenieure wahrscheinlich in ihrer Ausbildung, nicht von ihrer Persönlichkeit, aber in der Ausbildung nicht natürlich vorbereitet werden oft, ist so ein Thema wie, ich kann nicht deterministisch alles machen. Ich muss Dinge auch mal entstehen lassen. Ich muss mal zuhören und vielleicht komme ich dann auf eine bessere Idee. Ich muss Autonomie geben, ich muss Leute machen lassen. Ich glaube, das ist nichts, was man in einer technischen Ausbildung, aber sicher auch nicht in einer Volkswirtsausbildung, wie ich sie genossen habe, in einer BWL-Ausbildung, automatisch lernt. Insofern, ich glaube, der Startpunkt, die technologische Glaubwürdigkeit, die einfach alle Aspekte unseres Lebens durchdringt und noch mehr durchdringen wird, ist ein riesen Startvorteil. Das Thema Teamplay, das in Ingenieure, glaube ich, in ihrer Ausbildung stark mitbekommen. Großer Startvorteil. Das Thema Zuhören, auch mal loslassen, Autonomie geben, ist etwas, wo, glaube ich, Ingenieure sich bewusst machen sollten, dass das ein Vorteil sein kann als Führungskraft, der vielleicht nicht natürlich aus der Ausbildung herauskommt.
Mhm.
Aber das Klischee, dass ich sozusagen, ich habe vorhin mit einem Ingenieurskollegen noch kurz telefoniert und ihm erzählt, dass ich zu euch in den Podcast komme, den er natürlich kannte.
Ach, das ist ja schön. Wenn nicht,
und,
ne?
Dann haben wir natürlich ein kleines bisschen gewitzelt über, ob das einer mit Video ist und ob ich dann Karohemd mir noch mal schnell raussuchen muss. Oder
was Klassiker.
Aber ich glaube, das Klischee, dass sich sozusagen eigenbrötlerische Technikfreaks nur in technologische Studiengänge begeben, das ist inzwischen überholt. Mhm. Dass, ob die Ausbildung sozusagen die Herzaspekte einer Führungskraft jetzt unbedingt fördert, nein. Aber das tun, glaube ich, die allerwenigsten akademischen Ausbildungen. Mhm. Das heißt, jeder, der aus einer Uni kommt, jede, die aus einer Uni kommt oder aus einer technischen Ausbildung kommt und irgendwann Richtung Führungsperson geht, muss ich den Aspekt bewusst.
Ja, könntest du uns denn zum Abschluss des Podcasts einmal so kurz zusammenfassen, was ist für dich das New Normal für Unternehmen?
Das New Normal ist erstens, die Digitalisierung in der Arbeitswelt ist nochmal 10 Jahre gesprungen innerhalb eines Jahres und die wird nicht wieder verschwinden. Das ist da. Das zeigt sich in der Lebenswelt, das zeigt sich auch darin, dass zwischen 95% und 70% der Leute in allen Berufskategorien sich teilweise oder ganzes Remote-Arbeiten wünschen, auch wenn zum Beispiel in klassischen On-Site-Berufen, wie man es so nennt, die einfach vor Ort arbeiten müssen, heute nur 17% remote arbeiten, während in manchen technologischen Berufen heute 80% remote arbeiten in der Pandemiezeit. Ein Wunsch, ein Teil so arbeiten zu können, diese Flexibilität zu kriegen, ist bei allen Leuten da. Nummer eins, die Realität ist da und geht nicht mehr weg. Zweitens, das New Normal ist, dass ich eine Vertrauenskultur haben muss. Denn erstens, die Unternehmen, die sozusagen gut gelaufen sind, die haben diese Vertrauenskultur gehabt oder ausgebaut. Es ist etwas, woran die Leute sich gewöhnt haben, woran sich gute Leute gewöhnt haben und was die möchten. Autonomie, Vertrauen, Eigenständigkeit im Arbeiten. Drittens, dritte Normalität, es gibt einen neuen Dreiklang in der Führung, der anstrengend ist. Das ist nochmal was, was Führungskräfte leisten müssen. Neben fachlich hervorragend sein, tough in der Entscheidung, klar in der Zielsetzung, jetzt auch noch sozusagen menschliche Charaktere mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist Teil der Entwicklung, dass die Anforderungsprofil nochmal steigt. Und das vierte ist, Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, dass nur ein Teil der Leute sich entwickeln möchte. Das ist immer etwa 50%. Und dass unter den 50% Leute, die mehr Verantwortung übernehmen wollen, das Thema, ich möchte eine Führungsposition in meiner Firma einnehmen, nur etwa ein Drittel möchte, 14% der Gesamtheit, und dass die anderen eher sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich möchte nicht unbedingt Chefin, Chef hier werden, wo ich bin, sondern woanders hingehen, und dass die Unternehmen um diese Top-Leute, die sich entwickeln möchten und die das auch können und die Head, Heart und Hand zusammenbringen, echt kämpfen müssen.
Ja, super, das sind doch richtig vier knackige Punkte. Gut,
also es ist viel passiert in diesem einen Jahr. Ne? Es ist ja eine Entwicklung, die wahrscheinlich sowieso stattgefunden hätte, aber die eben, wie du gerade schon sagst, jetzt enorm beschleunigt worden ist und wir jetzt mal einen Sprung von 10 Jahren gemacht haben. Das ist schon enorm.
Genau, man kann irgendwie sagen, wir haben es mal so genannt, 2021, das Jahr, in dem das ganze Gerede über das 21st Century Way of Working tatsächlich wahr geworden ist. Ewig drüber gesprochen worden, immer wieder Studien und das kommt alles und dann innerhalb eines Jahres wie mit einem Druckbeschleunigung oder Druckbetankung plötzlich passiert. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass vieles davon gibt es ja immer, die sagen, sobald es vorbei ist, werden wir in die üblichen Wege zurückgehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass vieles davon bleiben wird, dass sich manches aussortieren wird, aber dass ein großer Teil davon bleiben wird.
Mhm. Ist ja auch gut so. Das sind ja auch positive Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Absolut. Ja.
Genau. Auch wenn sie einen sicher nicht positiven Grund hatten. Das war positiv, negativ, nee, ist sowieso schwierig im Moment. Ne? Was ist jetzt positiv?
Ja,
ist
oh.
Negatives, positiv. Ja, okay. Lieber Felix Schuler, vielen Dank. Das war super interessant und glaube ich auch für viele sehr erhellend. Ja,
danke euch,
das von dir zu hören.
Ja, wer jetzt noch mehr zu dem ganzen Thema erfahren möchte, kann auf jeden Fall mal in unsere Shownotes reingucken. Da packen wir noch ein paar Links rein. Und ansonsten, wie immer, Marco?
Genau. Wenn ihr uns was erzählen wollt, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, dann schreibt uns bitte unter podcast@vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt tritt, und über neue Ideen freuen wir uns sowieso. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Deal. Nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren 5-Teil-Konzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career. Technik aufs Ohr.